300.000 Euro für 80 Quadratmeter Eigentumswohnung. Klingt günstig, wenn du aus der richtigen Ecke kommst.
Ich wollte sagen, kommt komplett drauf an.
Die Wohnung kann für den Preis ein echtes Schnäppchen sein. Ja. Oder wahnsinnig teuer, je nachdem, wo sie liegt.
Und ich muss mich mal so zusammenreißen, von unserem Münchner Umfeld zu abstrahieren. Da wäre es das Monster-Schnäppchen. Aber selbst bei so einem Schnäppchen musst du dich dann schon fragen, gibt es da irgendeinen Haken? Aber klar, in anderen Regionen wäre das vielleicht sogar ein bisschen teuer.
Und meistens schaut man ja bei Immobilien immer zuerst auf den Kaufpreis.
Klar.
Profis schauen aber tatsächlich auf eine andere Zahl und die hilft dir einzuschätzen, ob dieser Kaufpreis gut ist oder ob du eher sagen würdest, ich schaue nochmal weiter. Mhm. Diese Zahl hat aber auch Grenzen. Und welche Zahl das ist, wie du sie berechnest und auch was sie nicht kann, darum geht's heute bei Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Die Immobilienpreise steigen ja vielerorts wieder, habe ich Schlagzeilen entnommen. Und
dazu muss man vielleicht sagen, das war ja auch lange Zeit undenkbar, fast in diesem Lande oder in vielen Regionen, dass sie ja durchaus mal nach der Zinswende gefallen sind. Ja, das fand ich eigentlich mal ganz gut, dass man mal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen hat, dass Immobilienpreise kennen nicht nur eine Richtung, nicht nur aufwärts, sondern da kann es auch zwischenzeitlich mal zurückkommen. Da waren die Einbußen irgendwo so bei je nach Region irgendwo bis zu 10%, würde ich sagen, mal so ganz grob irgendwo vielleicht 5-10%, in Ausnahmefällen vielleicht auch mal mehr, in bestimmten Regionen auch gar nicht. Aber dann hat man das mal gesehen. Aber ja, ich stimme dir zu, jetzt geht's wieder langsam nach oben.
Man muss ja auch sagen, in vielen Gegenden Deutschlands sind die Immobilienpreise immer noch enorm hoch. Also das gilt natürlich für Großstädte, aber ja auch für einige Urlaubsregionen in Nord- und Süddeutschland jeweils.
Gegenfrage, was heißt denn eigentlich hoch? Weil wir sagen ja schon, das ist gar nicht so, wie so mit deinem Einstiegsbeispiel für die 300.000, glaube ich, waren es, für die 80 Quadratmeter Wohnung. Was heißt denn eigentlich hoch? Ja, also woran kann man das denn sehen?
Das ist natürlich die gute Frage, weil das ist ja automatisch auch die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt?
Ja.
Und es kommt ja dann auch aufs Objekt an. Ist dieser Preis für das, für die Lage, für die Region, in der ich bin, ist das ein guter Preis? Ist das kein guter Preis? Weil das heißt ja eigentlich auch wieder, der Trend ist so ein bisschen egal, weil es kommt auf das einzelne,
ganz klar,
auf das einzelne Ding an. Und genau dafür schauen wir heute auf eine Kennzahl, die dir das so ein bisschen beantworten kann und die professionelle Investoren vor allem nutzen, nämlich den sogenannten Vervielfältiger, den wir dir bei Finanztipp auch schon länger empfehlen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Immobilien zu bewerten, die du vielleicht erben wirst. Da ist der Vervielfältiger auch nutzbar. Es klingt sperrig, es ist wahrscheinlich eine der simpelsten Kennzahlen, die einem so begegnet. Du teilst nämlich den Kaufpreis durch eine mögliche oder vergleichbare Jahresmiete.
Also wie viel Miete würdest du im Jahr für das entsprechende Objekt bekommen, wenn du es jetzt nämlich kaufen würdest und dann gleich vermieten würdest? Ja, egal, ob du es jetzt konkret tust oder nicht. Ja, beim Eigenheim müsstest du, wenn es dein Eigenheim, wenn du selber drin wohnen willst, müsstest du ja auch überlegen, okay, was würden wir eigentlich, wenn wir jetzt mieten würden, dieses Haus oder diese Wohnung, was müssten wir dafür im Jahr eigentlich an Miete bezahlen? Kaltmiete.
Wir machen dafür mal ein ganz einfaches Beispiel mit einer Situation, die es tatsächlich auch so in meinem Freundeskreis öfter gibt, als man denkt, nämlich, dass dir deine Mietwohnung zum Kauf angeboten wird. Mhm. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben unsere 80 Quadratmeter und du zahlst für die eine Netto-Kaltmiete von 1.000 Euro im Monat.
Okay.
Macht 12.000 Euro im Jahr. Mhm. Jetzt wird dir diese Wohnung zum Kauf angeboten, sagen wir, keine Ahnung, die hat jemand geerbt, der da nie einziehen möchte, wo ganz weit weg wohnt und sagt, Mensch, ich biete mal dem Mieter die zum Kauf an, vielleicht lässt sich das unkompliziert machen. Der angebotene Kaufpreis sind 310.000 Euro. Mhm. Jetzt nimmst du die 310.000 Euro, geteilt durch 12.000, bist du bei 25,83. Sagen wir 26.
Mhm. 26, okay.
Damit liegt der Vervielfältiger bei 26.
Das ist der Vervielfältiger,
ja? Genau. Ja, genau. Mhm. Und jetzt fragt man sich erstmal, ja, wie gut ist so ein Vervielfältiger von 26? Also das heißt ja auch, der Kauf kostet dich 26 Jahresmieten.
Genau.
Man kann sagen, je kleiner die Zahl, desto günstiger. Logischerweise unter 20 ist sehr günstig. 20 bis 25 ist so moderat fair. Und über 25 geht von moderat eher teuer bis sehr teuer. Und es ist natürlich klar, dass es in Großstädten und Urlaubsregionen oft sehr teuer.
Genau, da hast du halt oft auch heute noch Vervielfältiger über 30, ja, und das ist halt dann schon ein deutliches Warnsignal. Und jetzt muss ich doch wieder auf unser Münchner Umfeld hier zurückkommen, da ist das irgendwie ganz normal und wir denken uns immer alle so, Leute, ja, ist das wirklich eine gute Geldanlage, ja, wenn du dir dann eine Wohnung kaufst, ein Haus im Münchner Umfeld bei Multipliers, heißt das auf Englisch, bei Vervielfältigern von 32, 35 oder an die 40.
Soll ich dir mal ein paar beeindruckende Vervielfältiger sagen?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Es gibt ja den Postbank Wohnatlas. Es ist so eine große Studie der Postbank, die untersucht immer wieder so die Lage auf dem Wohnimmobilienmarkt, kann man sagen. Und da habe ich ein paar hohe Vervielfältiger rausgesucht für 2025. Und zwar 62,1. Es ist ein Landkreis. Möchtest du raten?
Starnberg.
Nein, es ist der Landkreis Nordfriesland.
Wow, so Sachen an der Nordsee. Ah, Sylt, ja klar.
Ja. Ja, klar. Aber auch, ich meine, dass das, ich werde bestimmt in den Kommentaren korrigiert, das ist, ich sag mal, Region Ostfriesland, Nordwestdeutschland ist auch sehr teuer. Also die Landkreise Aurich 54,5 und Leer mit 44,2. Ich meine, das ist in Ostfriesland. Der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 43,3 und auch der Landkreis Rostock mit 42,5.
Möchte man nicht meinen. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, weil halt das Platzangebot halt natürlich so begrenzt ist, ne? Also da gibt es halt dann einfach die Premium-Lagen und ja, da zahlst du natürlich ordentlich.
Süddeutschland vorne dabei, Landkreis Miesbach, 44,8, also das ist so, ja, Alpenrand.
Ich wollte gerade sagen, also erstaunt mich ehrlich gesagt, weil Miesbach jetzt ist immer tief im Bayerischen drin, ja, das ist schon ein Stück weg von München, aber da ist offensichtlich die Nähe zu den Bergen, also da hast du die Berge.
Autobahnanschluss
hast du die Berge direkt vor der Haustür
mit Tegernsee.
Autobahnanschluss. Ja, da bist du noch gut dabei.
Die niedrigsten drei, Landkreis Greiz, 13,3.
Hilf mir, wo ist das?
In Thüringen.
Aha.
Der Vogtlandkreis, auch in Thüringen, 13,5 und die Stadt Dessau-Roßlau mit 14,5. Der Vorteil von diesem Vervielfältiger, jetzt haben wir so ein paar Vervielfältiger hier durchgerattert, man sieht, in Deutschland ist die Spanne schon mal
genau,
riesig.
Das muss man sich erstmal klar machen. Jetzt komme ich nochmal auf dein Eingangsbeispiel zurück. Die 80 Quadratmeter Wohnung mit 300, für 300.000 Euro was waren es? Miete 1.000 Euro kalt oder sowas in der Richtung. Ich glaube, da merkst du schon, weil ich vorhin gefragt habe, was heißt denn eigentlich hoch? Die Immobilienpreise sind hoch. Du musst es ins Verhältnis zu den Mieten setzen. Und das ist ja das, was wir hier gerade mit dem Vervielfältiger auch machen. Und wenn du dann merkst, ja 300.000 Euro hört sich günstig an, aber du zahlst auch nur, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal böse, ja nur 1.000 Euro kalt. Dafür, dann merkst du so, ja, ist aber auch nicht so teuer, die Miete da, wo auch immer diese Wohnung, die Wohnung ist. Und dann kommt da so ein Vervielfältiger von 26 raus und du denkst so günstig ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt nicht völlig unbezahlbar, aber würde ich schon ein bisschen genauer hinschauen, sag ich mal, bevor ich was bei einem Vervielfältiger von 26 kaufe. Und übrigens, weil wir gerade, was war Dessau, 14?
14,5.
Ja, das ist so günstig, dass ich da auch genauer hinschauen würde. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ja. Nur weil es irgendwie deutlich unter 20 ist, heißt es nicht, dass es ein No-Brainer ist. Jetzt mal standortunabhängig, es kann schlichtweg auch eine Schrottimmobilie sein.
Ja.
Also wo du einfach für den Kaufpreis deshalb noch eine hohe Miete bekommst, weil es noch keiner gemerkt hat, dass, weiß ich nicht, da Schimmel ist oder sonst irgendwas.
Genau, also wichtig ist, der Vorteil des Vervielfältigers ist, wenn du vergleichbare Objekte hast, man braucht wirklich, das ist wichtig, vergleichbare Objekte, dann kann man die über den Vervielfältiger wahnsinnig gut miteinander in so ein Preisduell schicken. Also zum Beispiel, du suchst eine Eigentumswohnung, jetzt vergleichst du verschiedene Kaufpreise mit den Mieten von ähnlichen Mietwohnungen. Also vielleicht hast du Glück und du findest im gleichen Objekt eine Wohnung, die zu vermieten ist. Mhm. Oder in der gleichen Straße, in der gleichen Gegend und dann hast du halt einen schnellen Überblick, ist dieser Kaufpreis, ist das ein guter Preis, ist das kein guter Preis? Was wir aber natürlich auf jeden Fall empfehlen, ist unseren Mieten- oder Kaufenrechner parallel zu checken, ob sich der Kauf lohnt. Das hängt nämlich auch von Faktoren ab wie dem Eigenkapital, dem Zinssatz, den du bekommst, den Kaufnebenkosten. Das kannst du mit unserem Rechner alles checken. Du kannst es auch alles bewegen, was du für einen Zins bekommst, was du für Zinserwartungen in der Zukunft hast und auch, ob du mit Miete plus ETF-Anlage besser fährst als mit Zins plus Tilgung.
Ja, und dabei spielt es natürlich schon eine große Rolle, also zumindest eine gewisse Rolle, ob das für ein Eigenheim oder für die Kapitalanlage ist. Ja. Grundsätzlich ist die Überlegung die gleiche, muss man ganz klar sagen. Ja. Auch, das sagen wir ja immer, auch wenn du was fürs Selbstbezug, also als Eigenheim, zur Eigennutzung kaufst, ist es trotzdem immer noch eine Investition. Du steckst da dein Geld rein und hoffst, dass dein Geld irgendwann Rendite abwirft. Ja, klar, wenn du da 20, 30, wie viel Jahrzehnte auch immer drin wohnst, dann kann es dir ein Stück weit erstmal egal sein, wie sich das Ding im Wert entwickelt, weil du zahlst ja keine Miete dafür. Aber irgendwann kann sich das Leben ändern. Von Trennung, Scheidung, Arbeitslosigkeit.
Vielleicht willst du auf einmal auswandern. Es kann alles möglich sein.
Auswandern oder spätestens im Alter willst du vielleicht dich auch wieder verändern. Und dann spielt es natürlich schon eine gewaltige Rolle für dein Vermögen letztendlich, wie sich diese konkrete Immobilie im Wert entwickelt hat. Und jetzt bleibe ich mal bei deinem Beispiel noch. Ne? Jetzt sage ich mal, ich würde anstatt dieser 300.000 Euro Wohnung, hast du ja gesagt, vergleichbare Objekte, ein vergleichbares, vielleicht im gleichen Haus, eine ähnliche Wohnung finden, ja, für 270. Ja, so, das macht die ganze Sache dann total.
Das reicht ja schon für 295. Diese ja, 15, doch. Also von 310 auf 295,
okay,
diese
okay.
15.000 Euro, die du da runterkommst, das ist ja schon spürbar.
Ist schon spürbar. Und trotzdem würde man sich dann anschauen, hat dieses Objekt eine entsprechendes Luft nach oben, entsprechendes Potenzial, weil es, alter Spruch, ja, gilt bei Immobilien und bei allem anderen möglichen, ja, der Gewinn liegt im Einkauf. Was kaufst du da? Und kaufst du zu einem Preis, der halt gut bewertet ist, dann hast du auch viel mehr Wertsteigerungspotenzial nach oben. Andererseits kann es halt auch so sein, dass sich so ein Kaufpreis ja auch über viele Jahre kaum bewegt. Warum? Weil die Nachfrage halt einfach nicht da ist. Und dann kannst du dich sogar fragen, habe ich irgendwann mal, wenn es jetzt vielleicht gehe ich mal auf die andere Seite, wenn es zur Kapitalanlage ist, habe ich irgendwann mal sogar Schwierigkeiten, einen Mieter zu finden? Oder muss ich dann mit der Miete runtergehen, damit ich überhaupt Interessenten finde? Und dann sieht deine ganze Investitionsrechnung, also, ne? Also genau diese Renditebetrachtung sieht auf einmal ganz anders aus.
In unserem Beispiel, wenn wir mal noch kurz auf unseren Rechner schauen, ich habe zum Beispiel einfach mal reingeschmissen, du hast 50.000 Euro Eigenkapital, du gehst davon aus, dass die Miete 2,2% im Jahr steigt.
Guter Inflationsausgleich so, ja. Mhm.
Der Kaufpreis um 2%, also real um 0% quasi.
Ja, aber so irgendwie solide gekauft, ja, geht so langsam hoch. Jetzt nicht das totale Renditeobjekt, wo das durch die Decke geht, aber auch kein Fehlkauf, wo du sagst, oh, da habe ich mal zu teuer eingekauft.
Und dann liegt Kaufen ganz knapp vorne nach 25 Jahren mit 500.000 für den Mieter und 509.000 Euro Vermögen für den Käufer. Also da sind wir in so einem Fall mit diesem 26er Vervielfältiger, wo es so ja, da geht's ganz knapp hin und her.
Genau, also du hast keinen Fehler damit gemacht. Das spielt dann übrigens, wenn du es zur Kapitalanlage kaufst, da spielt dann auch die steuerliche Betrachtung, die wir jetzt hier nicht gemacht haben, spielt auch eine Rolle. Aber wichtig ist, eher zu verstehen, will ich an der Stelle noch, wie funktioniert unser Rechner? Zum einen musst du natürlich rechnen, diese 50.000 Euro Eigenkapital, die du mitgebracht hast, da geht erstmal ein Teil für Nebenkosten drauf, in unserem Beispiel irgendwas Größenordnung 30.000 Euro, so, ne, so ganz grob 10%.
Notar, Grundbuch.
Genau.
In diesem Fall kein Makler wahrscheinlich, weil die Wohnung wird ja direkt zum
okay,
Kauf angeboten.
Ja, gut, okay, dann ist es weniger, dann ist es vielleicht nur 6-7% oder sowas in der Richtung, aber das macht ja auch gleich ein paar tausend Euro aus. Und wenn du nicht kaufst, na, dann kann dieses Geld hoffentlich in einem Aktien-ETF für dich natürlich weiter arbeiten. Plus, was wir auch immer einrechnen, Instandhaltung, das heißt, du musst ja in so einer Immobilie über kurz oder lang, vielleicht nicht dauernd, aber na, irgendwann kommt was, immer wieder investieren, um diese Wertentwicklung überhaupt zu erzielen. Wenn du dich nicht um die Immobilie kümmerst, dann wird die mit der Zeit sich abnutzen, verfallen, nicht mehr modern sein und dann wirst du auch nicht die entsprechende Wertentwicklung auf das Objekt haben. Dagegen, wenn du halt reinrechnest, ja, ich lege jetzt jeden Monat ein paar hundert Euro zur Seite, damit ich dann, ich sag jetzt mal, das ist noch eine Gasheizung, damit ich dann irgendwann mal die Heizung tauschen kann oder mich in meiner Eigentumswohnung daran beteiligen kann, das oder muss dann letztendlich auch, dass die Heizung getauscht wird. So, und diese laufenden Ausgaben, die ich als Immobilienbesitzer habe, auf der anderen Seite steckt die unser Rechner halt in den ETF. Ja, und so kommt dann letztendlich so ein für viele wahrscheinlich überraschendes Ergebnis zustande, dass man bei so einer Gesamtbetrachtung vom Vermögen her gerechnet ziemlich nah beieinander, ziemlich nah beisammen liegen kann, wo man sich doch aus einer so Face Value, so von außen drauf geschaut ist, da gewinnt doch immer der Eigentümer. Warum? Weil der Mieter, der muss ja Miete zahlen, der ist es ja weg und der andere investiert das in die Steine. Ganz so einfach ist es nicht.
Was wichtig ist, ist, in vielen Regionen steigen auch laut dem Postbank Wohnatlas die Mieten stärker als die Kaufpreise, wie auch in unserem Rechnerbeispiel hier. Und das ist einmal wichtig zu bedenken, dass wenn man nämlich auf so Schlagzeilen stößt mit Kaufen lohnt sich jetzt mehr, dann heißt es gar nicht mal unbedingt, dass sich die Preise in eine positive Entwicklung drehen, sondern nur, dass sich die Kaufpreise, also dass die Mieten sich zum Beispiel stärker erhöhen als die Kaufpreise.
Jetzt muss ich das nochmal wiederholen. Der Postbank-Immo-Atlas sagt, dass die Mieten sich in, weiß nicht, vielen Regionen jetzt sind stärker gestiegen als die Kaufpreise.
In 284 von 400 untersuchten Regionen.
Das ist nicht wenig. Weil man muss auch ganz klar sagen, als ich vorhin gefragt habe, was heißt denn, die Immobilienpreise sind hoch, ne, immer im Verhältnis zu den Mieten gesehen. Und das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Während der letzten 10 bis 15 Jahre sind im Mittel, vor allen Dingen in den Ballungsregionen, ja, in Deutschland, die Immobilienpreise natürlich viel stärker gestiegen als die Miete. Wir kennen das alle, ne, dass jemand sozusagen sich...
Das sind ja auch die Urlaubsregionen. Also du wirst in Leer, in Nordfriesland, wird es Mietobjekte geben, die niemals so viel Miete kosten, wie es diese Vervielfältigung... Also man sieht es ja an den Vervielfältigern.
Ja, genau. Also man kennt ja, glaube ich, so diese Klagen von Mieterinnen und Mietern, sagen, ja, jetzt habe ich eine Mieterhöhung bekommen oder Mieten in Berlin ist teuer oder und so weiter, ja. Aber was daran oft mal nicht gesehen wird, ist sozusagen, dass die in der Vergangenheit die Preise viel stärker gestiegen sind. Ja? Also die sind viel stärker durch die Decke gegangen. Und jetzt kehrt sich dieses Verhältnis zumindest ein Großteil von Deutschland ein Stück weit um. Und dadurch, wenn wir jetzt uns diesen Bruch vorstellen, dieses Vervielfältigers, oben steht der Kaufpreis, unten steht die Miete. Wenn die Miete steigt, dann sinkt dieser Vervielfältiger. Das heißt deswegen, wie du gerade gesagt hast, wird Kaufen in manchen Regionen tendenziell wieder attraktiver. Aber das ist nur eine Bewegung. Es ist natürlich die Frage, wie ist der Ausgangspunkt? Nur weil die Miete jetzt, die man zum Beispiel mit so einer Eigentumswohnung einnehmen kann, etwas gestiegen ist, kann es natürlich trotzdem immer noch sein, dass du die trotzdem immer noch viel zu teuer einkaufen musst.
Und was natürlich das weitere Problem ist, dass dazu, also du kannst natürlich auch die umgekehrte Entwicklung haben. Also wenn jetzt beide Posten sich nach unten bewegen, also die Kaufpreise und die Mieten. Jetzt sagen wir, du hast einen starken Strukturwandel vor Ort, irgendein großer Arbeitgeber macht zu, solche Szenarien. Gehen die Kaufpreise und die Mieten nach unten, dann kann es natürlich auch immer noch sein, dass die große Schlagzeile ist, ja, kaufen lohnt sich mehr als mieten, weil vielleicht die Kaufpreise viel, viel stärker verfallen als die Mietpreise.
Wäre denkbar.
Dann kannst du aber natürlich das Problem haben, niedriger Vervielfältiger heißt ja nicht, dass du die Wohnung auch wieder gut verkaufen kannst später. Also, und das ist halt das Problem, dass du in Regionen mit diesen extrem niedrigen Vervielfältigern haben kannst. Und das ist aber ganz interessant. Der Wohnatlas hat da ein paar Regionen ausgegeben, die besonders gute Aussichten auf Wertsteigerungen bis 2035 haben.
Das finde ich spannend.
Und niedrige Vervielfältiger. Ja, genau. Und es ist interessant, das ist nämlich ein sehr buntes Potpourri an Gegenden. Das ist einmal der Wartburgkreis in Thüringen. Mhm. 17,5 Vervielfältiger, Wachstum 0,9% per annum, real.
Mhm. Also okay, erstaunlich gute Aussichten. Da hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt dort erwartet.
Neumünster Stadt in Schleswig-Holstein, 19 Vervielfältiger, 0,7% Wachstum. Wuppertal Stadt 20,7, 0,6% Realwachstum erwartet.
Das habe ich schon öfter gehört, ja, die ganzen das ganze Ruhrgebiet sozusagen, wo man, glaube ich, immer so ein bisschen von außen, wenn man dort nicht heimisch ist, ein bisschen mit rümpfender Nase so drauf schaut. Also wirklich im Pott und so weiter, diese ganze...
Es hat ja sehr schöne Ecken.
Ja, auch, genau. Also, aber ne, du kannst halt von Investitionsgesichtspunkt, ne, Essen habe ich auch mal vor Jahren, mal ein Video dazu, relativ interessanter Standort, ich weiß, kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das jetzt aktuell gerade entwickelt hat, aber insgesamt kann man da mal ein bisschen genauer hinschauen, ob es nicht doch was gibt. Und das heißt ja nicht, dass es jetzt durch die Decke gehen muss, ne? Das ist jetzt nicht die Luxusimmobiliengeschichte, aber saubere, gute Aussichten, solide Aussichten. So.
Ludwigshafen am Rhein,
tatsächlich.
20,7 mit 1,2% Realwachstumserwartung, das ist sehr hoch.
Mhm. Da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, du musst halt eines sehen, weil das ist mir vorhin bei deiner Bemerkung auch schon eingefallen, Ludwigshafen, woran denkt man? BASF natürlich, ja. Ich würde bei all diesen Städten, die von einem großen Arbeitgeber sehr stark abhängig sind, würde ich sehr genau hinschauen. Weil, also jetzt gehe ich mal auf die Gegenseite, würde ich mich jetzt derzeit trauen, was in Wolfsburg oder in Ingolstadt zu kaufen? I don't know.
Wir haben so ein bisschen gemischtes Beispiel mit unserer letzten Stadt. Das ist Bremen, Stadt, also wichtig, nicht Bundesland, sondern die Stadt Bremen, also ohne Bremerhaven. 21,3 und 0,7%. Aber ist natürlich auch die Frage, ist ja ein großer Mercedes-Benz-Standort. Weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht. Aber da ist immer die Frage, so die aktuellen Schlagzeilen, während wir hier diese Folge aufnehmen, würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür extra hinziehen, weil du ein Schnäppchen machen kannst.
Ja, klar. Genau. Also Also ich glaube, sowohl zum Eigenheim ziehe ich in so eine Stadt, wo ich nicht genau weiß, wie es mit dem jeweiligen beherrschenden Arbeitgeber, ich muss for the record sozusagen, natürlich habe ich Wolfsburg, VW Hauptstandort und Audi als großer Arbeitgeber in Ingolstadt, habe ich da jetzt als Beispiel angezogen. Ne? Also würde ich da mein Leben sozusagen dahin verlagern und aber auch würde ich langfristig, weil das ist ja immer langfristig, zur Kapitalanlage dort eine Wohnung kaufen, wäre ich halt ein bisschen vorsichtig.
Man muss auch,
die Frage ist natürlich auch, da bin ich jetzt nicht genug informiert, werden solche Risiken auch relativ schnell am Immobilienmarkt dort eingepreist?
Man muss natürlich auch sagen, also bei Wolfsburg und Ingolstadt bist du ja in einem viel, ich sag mal, Detroit-eskeren Risikoprofil, als du es bei Bremen bist. Also klar, Bremen hat einen großen Mercedes-Benz-Produktionsstandort, aber Bremen hat natürlich eine deutlich größere Vielfalt an Arbeitgebern.
Jetzt hast du wirklich Ingolstadt mit Detroit gerade verglichen. Ich glaube, ich kenne genügend Ingolstädter, die hätten da massiv was dagegen.
Naja, Detroit hat ja auch eine große Renaissance hingelegt, aber
okay. Klar,
Ingolstadt hat auch viel chemische Industrie und so weiter, ja, aber
dünn.
Klar, gut, dass ich in nächster Zeit nicht nach Ingolstadt muss. Aber wichtig ist wirklich immer, das einzelne Objekt zählt und denk immer dran, der Vervielfältiger ist nur so ein Filter. Also es ist wirklich, wie wenn du auf so einer Immobilienplattform einen Filter nutzen würdest, weil er checkt eben nicht den Sanierungsbedarf, die Energieeffizienz, das Hausgeld oder die Rücklagen, die da vorhanden sind, zukünftige Modernisierungsmaßnahmen, die vielleicht nötig sind und auch was du für Finanzierungskosten in deinem einzelnen jeweiligen Fall hast, wo halt auch unsere Empfehlung immer ist, geh zu deiner örtlichen Bank oder geh auch zu allen örtlichen Banken, aber geh auch zu einem großen Finanzierungsvermittler, weil dir der wahnsinnig viele Angebote auf einmal vorlegen kann und dann hast du quasi das ganze Potpourri an Zinssätzen, die dir so zur Verfügung stehen, damit du da wirklich einen günstigen und guten Zins bekommst.
Und du hast es ja schon angesprochen, ne? Wir haben es glaube ich hier schon dargestellt, der Vervielfältiger ist halt eine Momentaufnahme. Ja, das ist halt die jetzige Situation und Immobilien sind keine Aktien, das wird sich wahrscheinlich nicht morgen radikal ändern. Aber wir haben, deswegen habe ich dieses Beispiel mit den fallenden Immobilienpreisen auch mal genannt, auch ein Immobilienmarkt kann sich durchaus mal schon ganz nett bewegen über den Verlauf von 12 bis 24 Monaten, sag ich mal.
Ist ja auch so ein bisschen, wir kommen wahrscheinlich auch eher in eine Phase, in der das wahrscheinlicher wird, auch durch die demografische Entwicklung, Strukturwandel in verschiedenen Industriebereichen und sowas. Das sorgt doch normalerweise schon dafür, dass es, ich sage jetzt nicht Turbulenzen, aber das ist einfach ein bisschen mehr Bewegung in unterschiedlichen Regionen auf dem Immobilienmarkt gibt.
Genau, absolut. Und ich würde sagen, gerade wenn wir auch über, wir haben ja auch über Landkreise in Thüringen zum Beispiel gesprochen, ich muss natürlich auch den demografischen Wandel dort im Blick behalten. Das ist natürlich nichts, was sich über 12 bis 24 Monate auswirkt. Aber gerade wenn ich sage, ich in aller Regel will langfristig entweder selbst dort bleiben oder langfristig Kapital anlegen, über den Verlauf von 10 bis 20 Jahren macht das natürlich definitiv einen Unterschied und da muss ich mir schon schauen, ob da eher Zuzug oder eher Wegzug in der jeweiligen Region vorherrscht, zum Beispiel.
Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, kannst du, wenn du jetzt, ich sag mal, dein Arbeitsplatz ist konjunkturunabhängig. So das klassische Beispiel ist, du bist bei der Bundespolizei an so einem Bahnhof. Dann kann es natürlich schon sein, dass du ein gutes Geschäft machst, wenn du zum Beispiel, dein Arbeitsplatz ist in Jena am Hauptbahnhof. Wenn du jetzt in Thüringen, in den umliegenden Kreisen um Jena herum, dir ein möglichst günstiges Objekt suchst und das kaufst, anstatt zu mieten, weil du ja vielleicht durch die niedrigen Kaufpreise immer noch separat Geld zurücklegen kannst.
Absolut, ganz genau. Also das spielt halt auch die Gesamtrechnung eine Rolle. Und gerade wenn du sehr halt für den Eigenbedarf kaufst, dann kann dir das aktuelle Mietniveau, es kann dir nie egal sein, weil das ist natürlich immer die Alternative, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ich könnte ja auch mieten, aber genau, wenn dann ich relativ günstig einkaufen kann in immer noch, das ist wichtig, ein solides Objekt, das jetzt nicht über die nächsten Jahre Zehntausende von Euro ungewollt an Sanierungen und so weiter bedarf. Wenn ich das bewusst mache, dann muss halt auch der Kaufpreis entsprechend niedriger sein. Dann kann das total sinnvoll sein, weil ich einfach dann, wie du sagst, in meinem Budget noch ziemlich Luft habe für einen zusätzlichen ETF-Sparplan.
Dann sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen und ich habe gehört, ich muss diese Woche auch
den
Finanztipp der Woche
geben. Finanztipp der Woche kommt von Emil.
Ja, mein Finanztipp der Woche hat wenig direkt mit Geld zu tun, sondern mit so einer Mindset-Frage, die, glaube ich, viele, die mir begegnet ist und die, glaube ich, auch für viele in unserer Community hilfreich ist, weil ich glaube, man muss sich manchmal bewusst machen, auch in unserer Community, vielen von uns geht es schon sehr gut. Relativ gut.
Im weltweiten Vergleich definitiv.
Und man ärgert sich aber manchmal, ich war Ich musste letztens in einen Edeka, weil ich bestimmte Pfandflaschen zurückgeben musste. Du kennst vielleicht dieses Ding. Also
kommen wir vom weltweiten Vergleich zum Edeka-Pfandflaschen-Vergleich. Okay, ja.
Es gibt ja dann immer bestimmte Pfandflaschen, die kannst du nur in bestimmten Läden zurückgeben. Und dann musste ich da hinlaufen. Und ich war auch ein bisschen im Stress. Dann habe ich die Pfandflaschen da reingeschmissen. Und dann habe ich den Pfandbon am Automaten vergessen. Und im ersten Moment ärgert man sich da ja immer drüber. Und mir ist dann aber eigentlich auch erst danach, ich habe mit meiner Frau drüber geredet und sie hat dann gesagt, naja, aber eigentlich ist es doch irgendwie so eine schöne Lebenslektion, die man da gelernt hat. Wenn man nämlich dran denkt, es gibt wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die wir im Alltag sehen, für die das Vergessen des Pfandbons bedeutet hätte, dass sie eine Sache weniger kaufen können.
Ja.
Und wenn einen das nur ärgert, aber sonst hat es keine Konsequenzen, in was für einer guten Lebenssituation man dann eigentlich ist. Deswegen mein Finanztipp, auch wenn mal was Ärgerliches passiert, manchmal, glaube ich, einfach wertschätzen, dass es einem gut geht.
Ja. Also das Glas halb voll sehen an der Stelle, finde ich eine schöne Anekdote. Und ansonsten den Ärger am Automaten kann ich immer total nachvollziehen. Aber nicht wegen, weil ich den Pfandbon vergessen habe, passiert mir auch mal, sondern weil ich irgendwelche Flaschen gar nicht erst loswerde und die dann irgendwie verzweifelt versuche.
Ja, dann musst du irgendwann
entsorgen. Ja.
Irgendein also, bestimmten
Supermarkt. Wie viel Mühe man dafür verwendet, um diese Flasche jetzt umweltgerecht zu entsorgen. Ja, es ist... Ich gebe zu, manchmal aus Verzweiflung habe ich auch schon mal eine Pfandflasche weggeworfen, weil ich sie nicht loswerde. Aber das habe ich dann unserem deutschen Pfandsystem
zugerechnet. Dann musst du da anstehen und dann geht da zwischendurch der Automat wieder nicht. Dann musst du jemanden holen. Dann die Leute sind natürlich sowieso total gestresst. Dann richten die den Pfandautomat. Ach ja, Baustelle. Kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von unserem User EEG. Ich habe neulich einen anderen Podcast gehört, der nochmal das Langlebigkeitsrisiko ansprach, mit der dringenden Empfehlung, das abzusichern, da wir immer älter werden. Gesundheitsversorgung wird besser, auch durch KI und so weiter. Aber wie soll ich das absichern? Was ist unsere Empfehlung, Rechnung dazu? Ich tippe mal, investiert sein, investiert bleiben und eine 3% Entnahmestrategie.
Also, ne, das Langlebigkeitsrisiko bedeutet, dass man halt schlichtweg länger lebt, als man denkt. Ja. Und dass wir immer älter werden, stimmt nur begrenzt. Laut Statistischem Bundesamt werden wir nicht mehr...
Da ist so ein Plateau erreicht.
Ist ein Plateau erreicht, genau. Wir werden nicht mehr signifikant älter. Klar kann man jetzt sagen, weiß man nicht, wie der medizinische Fortschritt dank KI und was weiß ich alles die nächsten Jahrzehnte noch weitergeht. Aber besonders viel spricht nicht dafür. Und trotzdem werden wir sau alt. Ja. Also die berühmte Statistik, die wir da immer bei Finanztipp ranziehen, ist, dass 5% der Frauen und 5% der Männer älter als, jetzt muss ich so mal sagen, 5% der Frauen werden älter als 100 und 5% der Männer werden älter als 98. Und das ist ja schon mal ganz schön ordentlich. Und das nehmen wir immer so als Ankerpunkt, weil ja, du musst damit rechnen, dass du so die hohen 90, es kann schon passieren, das ist gut passieren, dass du die 90, hohen 90er erreichst. Das ist natürlich immer auch eine total individuelle Einschätzung und vielleicht hat man da selber auch so ein bisschen vom eigenen Gesundheitszustand ein Gefühl dafür. So, was kann man jetzt tun? Wir sind halt sehr vorsichtig, wenn es um da Versicherungen geht, weil die Erfahrung zeigt, und Riester hat das insbesondere auch gezeigt, dass die meisten Rentenversicherungen, die ja genau das absichern, ein Langlebigkeitsrisiko, weil du eine lebenslange Rente bekommst, viel zu teuer sind. Also du bekommst im Verhältnis zu deiner Lebenserwartung eine relativ niedrige Rente. Jetzt sagen wir bei Finanzamt, ja genau, mach das so, bleib auch im Alter zu einem gehörigen Anteil, das ist total vom individuellen Fall abhängig und wie risikobereit ich bin, zum gehörigen Teil in Aktien-ETFs investiert und entnimm dafür sehr maßvoll. Größenordnung 3% dessen, was am Anfang da drin steckt. Warum? Weil wir sagen, naja, es kann nicht ein Crash zur falschen Zeit treffen, nämlich zum Beispiel insbesondere dann am Anfang deiner Rente, wenn du richtig viel Geld im Depot hast, dann haut so ein Aktiencrash halt mehr rein.
Das klassische Renditereihenfolge.
Das ist das Renditereihenfolge-Risiko, Sequence of Return Risk auf Englisch, genau. Und insofern, wenn du da maßvoll entnimmst, dann bist du auch dafür aufgestellt, dass du richtig, richtig alt wirst. Und das Gute dabei ist übrigens auch, dass wenn es eben das nicht passiert, was ja ist ja nicht so wahrscheinlich, dass dich ein Börsencrash genau dann trifft, dann hast du später auch richtig viel Kohle zur Verfügung, die übrigens, und das ist der große Unterschied zu seiner Rentenversicherung, halt auch vererbt werden kann. Du hast am Ende an deinem Lebensende noch richtig viel Geld, kannst es dir durch auch gut gehen lassen, kannst dir auch später noch gute medizinische Versorgung gönnen, muss man mal so sagen. Und bei einer Rentenversicherung, wenn du stirbst, ist das Geld weg. Außer du stirbst sehr kurzfristig, ja, aber in der Regel so jenseits der 75, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, jenseits 75, 77 ist da in der Regel das Geld weg. In einem Depot, wenn da noch was da ist, geht das natürlich an deine Erben.
Kommen wir zur zweiten Frage von Stanus. Was ist mit einem S&P 500 ETF-Investment für die Altersvorsorge? Die Firmen verdienen weltweit ihr Geld und 500 Unternehmen wären ebenso recht gut diversifiziert.
Okay, also erstmal, man kann es natürlich deutlich schlechter machen als mit dem S&P 500 ETF. Ganz kurz für alle, ja, der investiert in die 500 größten Aktiengesellschaften der USA. Das ist also ein US-ETF.
Immerhin deutlich mehr Titel als im DAX.
Ja, genau, also würde ich schon mal deutlich eher machen als der DAX. Und das ist natürlich auch richtig, was wir ja bei Finanztipp auch immer sagen, dass das alles oder die allermeisten davon Weltkonzerne sind. Ne? Also Amazon etc., die machen natürlich ihr Umsatz überall auf der Welt und deswegen ist es nicht reines US-Investment im engeren Sinne. Mein Gegenargument ist, was spricht denn im Vergleich zu einem IMI-ETF für den S&P 500? Nicht viel. Ne? Weil wenn wir immer davon ausgehen, breit gestreut, nie gerollt, wo ist das Phrasenschwein? Okay, also wenn du mehr für den gleichen Preis mehr Streuung einkaufen kannst, warum würde ich das nicht tun? Ja, wenn ich auf den S&P 500 setze, dann setze ich ganz bewusst darauf, dass die US-Firmen, die US-Konzerne, insbesondere noch mehr die Tech-Konzerne, auch in den nächsten mindestens mal 15 Jahren besser laufen als der Rest der Welt. Kann sein, kann auch nicht sein, weiß ich schlichtweg nicht. Ich würde sagen, wenn ich das mache, setze ich auch ein gutes Stück noch stärker auf die KI-Wette. Aber ich muss auch auf diese KI-Wette nicht setzen, weil ich tue das in einem IMI-ETF auch. Da ist auch gehörig noch S&P 500 drin, ja, ganz grob so gute 60% sind da immer noch der US-Anteil drin. Das reicht völlig und wenn ich mir ein bisschen mehr Streuung einkaufen kann, kann nicht schaden.
Und die letzte Frage kommt von Andreas Landkammer und er fragt, werde ich ein Wohnriester in ein AV-Depot überführen können? Und wenn ja, macht das Sinn?
Also, komplizierte Frage. Erstmal kurz, Wohnriester ist der Einsatz von eines Riester-Vertrags für ein Eigenheim. Also wenn ich mir ein Eigenheim kaufe, dann kann ich das als Eigenkapital verwenden, konnte einen Kredit da aufnehmen, kann ich auch immer noch machen, um mir die Förderung für das Eigenheim zu erhalten. Wenn ich das jetzt schon gemacht habe in meinem alten Riester-Vertrag, ist es schlichtweg eine Frage der Angebote, die nächstes Jahr auf den Markt kommen werden, ob es Anbieter geben wird, die das übernehmen werden. Ich bin da nicht besonders optimistisch, muss ich ganz klar sagen, weil Wohnriester ist eine komplizierte Geschichte, die auch einiges an Verwaltung und damit Verwaltungskosten erfordert. Ich wäre da, und Wohnriester ist auch nicht besonders beliebt gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen wäre ich nicht so besonders optimistisch, dass da wirklich auch gute Angebote.
Kleiner Markt heißt ja auch immer, es ist für die Anbieter nicht so attraktiv, den Aufwand zu machen.
Nicht so attraktiv. Also wenn ich das schon gemacht habe, wahrscheinlich bleibe ich bei meinem alten Vertrag. Wenn ich dagegen sozusagen jetzt erst anspare und später vorhabe, dieses Geld für ein Eigenheim zu verwenden, was ja auch gehen wird, das könnte schon interessanter sein. Da müssen wir aber auch uns genau anschauen, welche Angebote da auf den Markt kommen, weil nicht jedes Altersvorsorgedepot wird dafür gemacht sein, das Geld später in die Immobilie zu stecken. Das heißt, wenn ich heute einen Riester-Vertrag habe, ob ich jetzt das schon für ein Eigenheim in Anspruch genommen habe oder es erst plane, abwarten, anschauen. Wir bei Finanztipp informieren natürlich darüber, ob es da gute Angebote gibt. Aber das könnte eine der noch häufigeren Fälle sein, wo es sich lohnt, einen alten Riester-Vertrag zu behalten.
Dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir verlinken dir unseren Kaufen- oder Mietenrechner natürlich unter unserem Podcast in den Shownotes. Schau einfach mal rein, spiel ein bisschen mit den Reglern rum. Das ist eigentlich immer ganz cool und viel Spaß.
Und bei all dem nicht vergessen, das ist vielleicht heute ein bisschen kurz gekommen, vor lauter Zahlen und so weiter, nicht vergessen, die Entscheidung für oder gegen eine Immobilie ist vor allen Dingen die Frage, passt es zu deinem Leben? Wie willst du? Lebst du, wohnst du noch oder lebst du schon? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.